Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Keine Sorge wegen des Klimas. Den menschengemachten Klimawandel gibt es nämlich gar nicht. Mit dieser äußerst fragwürdigen Botschaft kämpft die AfD, die Alternative für Deutschland, bei der anstehenden Europawahl um Stimmen. Mein heutiger Gast hat sich mit den steilen Thesen von Rechtspopulisten zur Klimaproblematik auseinandergesetzt. Und zwar nicht nur mit denen der AfD. Guten Tag, Alexander Karius.
Guten Tag.
Sie sind, Herr Karius, Mitbegründer und Geschäftsführer von Adelphi. Das ist eine Denkfabrik hier in Berlin, die sich mit Klima, Umwelt und Entwicklung befasst. Und Sie haben kürzlich gemeinsam mit Ihrer Mitarbeiterin Stella Schaller eine Studie herausgegeben über die klimapolitischen Vorstellungen nicht nur der AfD, sondern von insgesamt 21 rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa. Bleiben wir aber erstmal bei der AfD. Die ist ja einst als Anti-Euro-Partei angetreten, dann wurde sie Einwanderungs- und Asylpolitik-Bekämpfungspartei. Warum macht sie jetzt auch mit dem Klimathema Wahlkampf? Was meinen Sie?
Das ist eine Beobachtung eigentlich in den sozialen Medien schon seit geraumer Zeit, dass die Position von AfD und auch AfD-Anhängern sich sehr deutlich verschiebt vom Migrationsthema hin zur Klimadebatte. Und ich glaube, einer der wesentlichen Gründe, warum letztlich das Weltbild und politische Vorstellung von AfD in das Klimathema reinprojiziert sind, sind nicht so sehr die Fragen der Auswirkungen des Klimawandels, sondern eher grundsätzliche Fragen von Vorstellung von Gesellschaft und Politik. Zunächst einmal das Zweifeln an wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Klimawandel, das Diskreditieren von wissenschaftlichen Institutionen, die Infragestellung von zivilgesellschaftlichem Engagement, was ja sehr wichtig ist in der Klimapolitik, das Handeln in multilateralen Räumen, also in multilateralen Institutionen, was die Grundlage ist eigentlich für globalen Klimaschutz. Die Frage auch, inwieweit natürlich klimapolitische Maßnahmen Auswirkungen auf Ökonomie haben und Gesellschaft haben. Das sind aber im Wesentlichen Argumentationslinien eigentlich demokratische Strukturen und Strukturen der Funktionsfähigkeit von einer offenen, pluralistischen Gesellschaft in Frage zu stellen. Und das ist das eigentliche Problem. Von daher nicht unbedingt eine sehr sachliche Auseinandersetzung mit Klimapolitik, sondern eher das Infragestellen und das Torpedieren eigentlich der DNA, die Grundlage ist für Klimapolitik und für gesellschaftlichen Wandel.
Aber damit stellt die AfD ja den gesammelten Sachverstand von Klimaforschern aus aller Welt in Frage. Wie argumentiert man denn von Seiten der AfD oder überhaupt von Seiten von Rechtspopulisten gegen allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse?
Das sind unterschiedliche Strategien. Also die eine Strategie ist überhaupt Klimawissenschaft in Frage zu stellen, was ja absurd ist eigentlich in der Klimapolitik, weil wir eigentlich kein anderes Politikfeld weltweit haben, in dem wir einen derartigen Konsens haben über die wissenschaftlichen Grundlagen für politische Entscheidungen. Wir haben den Weltklimarat. In dem Weltklimarat arbeiten tausende Wissenschaftler. Die kommen zu ihren Schlussfolgerungen über begutachtete wissenschaftliche Publikationen. Und wir haben zu der Kernfrage, die die AfD und auch andere Rechtspopulisten in Frage stellen, einen Konsens von 97%. 97% aller wissenschaftlichen Publikationen sagen, dass der Klimawandel durch den Menschen und sein Handeln und die ökonomischen Aktivitäten verursacht wird. Und die Strategie ist einfach. Die Strategie ist, ähnlich wie das Trump in den USA macht, sagt, es gibt alternative facts. Es gibt Alternativen, es gibt eine Minderheit, die eine andere Auffassung vertritt. In demokratischen Systemen völlig absurd, weil wir werden zu keiner Frage in dieser Gesellschaft einen 100%igen Konsens haben. Und die Argumente, die angeführt werden, sind ja gar keine wissenschaftlichen. Also das sind entweder natürlich die Frage, die in Zweifel gezogen wird, ist es durch den Menschen verursacht oder eben Ergebnis von über zig Jahrtausende tatsächlich zu beobachtende Klimaschwankungen. Das sind zum Teil absurde Argumente. Wir leben gar nicht in einer Zeit von Überhitzung und Treibhauseffekt, sondern eher der globalen Abkühlung. Das sind Argumente, dass die Ergebnisse des Klimawandels und das, was wir beobachten, auch im letzten Jahr 2018 im Hitzesommer in Deutschland, gar nicht durch den Klimawandel verursacht ist, sondern Wetterphänomene sind. Das ist der Einfluss von Sonnenstrahlung oder auch kosmischen Strahlung. Also das ist zum Teil relativ absurd und wird durch Klimawissenschaftler wie Levermann oder Rahmstorf am Potsdam-Institut regelmäßig auch auf den entsprechenden Plattformen korrigiert. Das entspricht einfach nicht der Wissenschaft. Aber das ist eben die Strategie, permanent falsche Behauptungen aufzustellen Und wir haben eine Aufmerksamkeitsökonomie weltweit und natürlich in den Medien, die auf jede noch so absurde These von Rechtspopulisten auch noch eingehen. Und ich glaube, das ist mit ein großes Problem, aber eben auch Teil der Strategie.
Wen will die AfD damit denn ansprechen? Verunsicherte Dieselfahrer, Menschen, die sich über ihre hohe Stromrechnung oder über Windräder in der Landschaft ärgern?
Ich glaube, zunächst mal diejenigen, die skeptisch sind gegenüber gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen, die skeptisch sind gegenüber, wie Sie sagen, vermeintliche demokratische Strukturen, also Stichwort Bürokratiemonster in Brüssel, und die auch skeptisch sind gegenüber jeder Form von elitären Statements. Also die Kernaussage ja auch der AfD ist, dass Klimawandel, gibt es verschiedene Verschwörungstheorien, im Wesentlichen eben durch die Klimawissenschaft eben determiniert wird und eine große Skepsis gegenüber Eliten haben. Das ist ja auch richtig. Die Klimawissenschaft ist etwas sehr Elitäres, wird sehr Komplexes und erarbeitet werden muss und nicht unmittelbar sich eigentlich übersetzt in das, was Bürgerinnen und Bürger verstehen. Das Absurde eigentlich an dieser Argumentationsweise ist, dass diejenigen, die die AfD ja auch ansprechen, weil ja eigentlich vom Klimawandel betroffen sind. Es wird ja oft gesagt, es seien eben die Marginalisierten, es sind diejenigen, die geringere Einkommen haben, was nicht so ganz stimmt, aber das ist ein großes Wählerpotenzial auf jeden Fall. Die sind in nicht ganz unerheblichem Maße vom Klimawandel betroffen. Beschäftigte in der Landwirtschaft, wir haben unglaubliche Schäden, allein 2018 283 Milliarden an klimarelevanten Schäden nur in der Europäischen Union. Also das ist ein Widerspruch. Und in der gesamten Argumentation rechtspopulistischer Parteien, nicht nur der AfD in Deutschland, gibt es diese Widersprüche zwischen Betroffenheit auf der einen Seite, aber dem entgegengesetzt dann eine Thematisierung, dass das eigentliche Problem nicht der Klimawandel und seine Auswirkungen ist, sondern das eigentliche Problem seien vermeintlich die Auswirkung klimapolitischer Maßnahmen, die sich dann auswirken auf Stromrechnungen, die überhöht sind für einkommensschwache Haushalte oder eben auch Einschränkungen bedeuten für nationale Ökonomien.
Ist es nur allgemeines Stänkern gegen die Klimapolitik, wie sie von der Bundesregierung und von der EU betrieben wird, oder gibt es da auch konkrete politische Gegenforderungen?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt eigentlich in den Parteiprogrammen sowohl der AfD als auch anderer Rechtspopulisten, die wir uns ja systematisch angeschaut haben in ganz Europa, eigentlich keine klimapolitischen Konzeptionen. Das muss man zunächst mal konstatieren. Klimapolitik ist eine Projektionsfläche für eine Weltanschauung und ein Politikverständnis, ein Verständnis von Demokratie und Gesellschaft, das in die Klimadebatte reinprojiziert wird. Aber das ist nicht unterlegt mit dem, was eigentlich Rechtspopulisten alternativ vielleicht auch wollen, welches Gesellschaftsbild oder welche Art unseres ökonomischen Handels eigentlich aufrechterhalten werden soll. Ich glaube, das wird sich ändern. Das wird sich ändern auch in Deutschland. Die AfD bekommt über die Finanzierung die Gelegenheit, eigene Parteistiftungsstrukturen aufzubauen. Ich denke, sie wird auch, und Steve Bannon in den USA betreibt das recht versteckt, aber recht aktiv.
Der ehemalige Berater von Donald Trump.
Von Donald Trump, der angetreten ist, die rechte Szene und die rechten Parteien in Europa stärker zu vernetzen und damit schlagkräftiger zu machen. Tatsächlich sich überhaupt erstmal die Strukturen aufzubauen, um sich in verschiedenen Handlungsfeldern, und dazu gehört Klimapolitik, auch aufzustellen.
Neben der AfD haben Sie in Ihrer Studie noch 20 andere rechtspopulistische Parteien in Europa angeschaut, von der britischen UKIP über die FPÖ in Österreich bis hin zur Nationalen Allianz in Lettland. Wo steht die AfD in dieser Parteienfamilie mit ihrer Klimapolitik?
Also bei den 21 Parteien, die wir uns angeschaut haben, haben wir drei verschiedene Gruppen identifiziert. Die einen, die den Klimawandel leugnen und auch systematisch, weil wir ja nicht nur Parteiprogramme uns angeschaut haben, sondern auch das Abstimmungsverhalten in dieser und der vergangenen Legislaturperiode im Europäischen Parlament systematisch gegen jede klimapolitische und energiepolitische Maßnahme gestimmt haben. Dazu gehört die FPÖ in Österreich, dazu gehört die deutsche AfD, dazu gehört die britische UKIP, das sind die großen, diese ungefähr 7 Parteien dort in diesem Spektrum. Wir haben da eine relativ große Gruppe von 11 Parteien, und man muss dazu sagen, sie sind alle heterogen, die eigentlich noch keine eindeutige Position zum Klimawandel entwickelt hat. Das ist zum Teil, widersprechen sich Aussagen in den Parteiprogrammen oder auch die Aussagen der Sprecher der Parteien oder Vorsitzenden der Parteien gegenüber ihrem Wahlverhalten dann im Europäischen Parlament. Das ist eine recht relativ breite Gruppe. Dazu gehört auch Rassemblement National in Frankreich, also ehemals die Partei Le Pens. Dazu gehören aber auch radikale Parteien wie die Neofaschisten in Griechenland. Das ist also auch ein relativ breites Spektrum. Und da haben wir eine dritte Gruppe, die auch relativ interessant ist. Das sind eigentlich die wir Affirmative nennen, also diejenigen, die durchaus auch progressiven Klimaschutz betreiben und eine progressive Umweltpolitik betreiben. Das sind die rechten Parteien in Finnland, das ist die ungarische Fidesz und das ist die lettische Nationale Allianz. Und Fidesz ist vielleicht ein ganz interessantes Beispiel. Der Energiemix in Ungarn ist anders als zum Beispiel in Polen deutlich günstiger, wenig Kohleverstromung, viele erneuerbaren Energien. Die Fidesz betreibt ja nun, was Menschen- und Freiheitsrechte angeht, eine explizit illiberale Politik, national genauso wie im Europäischen Parlament. Sie schränkt Freiheitsrechte der Zivilgesellschaft ein. Sie versucht, Universitäten in ihrer Lehrtätigkeit und Finanzierung einzuschränken, die Presse einzuschränken. Und gleichzeitig aber auch macht sie eine progressive Naturschutzpolitik und auch eine progressive Klimapolitik. Selbst die FPÖ in der Regierungskoalition hat 2018 ein Programm vorgelegt, in Österreich 100% auf erneuerbare Energien zu setzen. Also das sind Widersprüche dort in dem, was sie zum Teil national klimapolitisch machen und wofür sie auf der europäischen Bühne eintreten.
Das heißt, die AfD ist mit ihrer Haltung der Leugnung des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels, relativ radikal innerhalb der Parteienfamilie.
Sie ist relativ radikal, also sie gehört eigentlich mit UKIP in Großbritannien und FPÖ in Österreich zu den radikalen Kräften. Sie gehören auch zu den großen Parteien im Europäischen Parlament jetzt schon und so die Prognosen ja für das nächste Europäische Parlament, auch im nächsten Europäischen Parlament.
Bei der Europawahl in 2 Wochen, da werden den rechtspolitischen Parteien ja ganz gute Chancen eingeräumt, ihren Stimmenanteil zu erhöhen. Wenn es so käme, was würde das bedeuten für das nächste Europaparlament und für die europäische Klimapolitik, wenn eben mehr Rechtspopulisten in Straßburg im Parlament sitzen?
Also wir haben ja jetzt schon fast 20% rechtspopulistischen Parteien im Europäischen Parlament und die Umfragen sagen, dass wir etwa 23-25% Rechtspopulisten dort haben. Es gibt diejenigen, die sagen, es wird sich eigentlich nicht viel ändern, weil wir immer noch im Europäischen Parlament sehr stabile Mehrheiten haben. Aber ich glaube, die eigentliche Problematik entsteht, wenn man sich anschaut, dass wir ein Viertel der Parlamentarier Rechtspopulisten haben, die alles andere als progressive Klima- und Energiepolitik betreiben, wir gleichzeitig aber in 23 der 28 europäischen Mitgliedstaaten bereits rechtspopulistische Parteien in den Parlamenten vertreten haben, in den nationalen. Und wir haben mittlerweile in 8 der europäischen Mitgliedstaaten Rechtspopulisten in Koalitionsregierungen vertreten. Aller Voraussicht nach wird die italienische Lega Nord Salvini als Kommissar vorschlagen. Das heißt, wir werden in der Kommission, im Europäischen Rat, also wo die Stimmen der nationalen Regierung ausschlaggebend sind, und im Europäischen Parlament, wie ich finde, eine toxische Mischung haben, die nicht unbedingt dazu geeignet ist, progressive Energie- und Klimapolitik zu betreiben. Und ich glaube, die Relevanz wird sich im Wesentlichen auch nicht daraus ergeben, dass Gesetzgebungsvorhaben weiterhin verwässert werden. Damit ist zu rechnen, das ist aber auch eine Beobachtung in dieser Legislatur, dass ja diese Parteien, die ich hier genannt habe, systematisch, gerade aus der ersten Gruppe, systematisch gegen alle Klima- und Energie- oder den überwiegenden Teil der Klima- und energiepolitischen Maßnahmen angetreten sind und votieren. Wir aber eigentlich was ganz anderes vorhaben. Wir haben im Pariser Klimaabkommen beschlossen, dass wir die Erderwärmung auf maximal 2 Grad begrenzen wollen, im günstigen Fall auf 1,5 Grad, und dass wir bis zur Mitte des Jahrhunderts auf dem Weg in eine dekarbonisierte Welt sein wollen. Das heißt, eigentlich müssten wir das, was wir nämlich tun, transformativen Wandel, nämlich all das, was wir produzieren, konsumieren, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, völlig umstellen. Und die Frage ist, ob in einem Parlament, in dem populistische Kräfte, übrigens auch nicht nur am rechten Rand, sondern auch am linken Rand, also die extremen Kräfte, eigentlich derart erstarken, dass das, was wir eigentlich wollen, nämlich uns hin zu einer dekarbonisierten Welt zu bewegen, überhaupt noch möglich ist. Und da bin ich äußerst skeptisch.
Besteht denn die Gefahr, dass bei größerem Gewicht von Rechtspopulisten nicht nur im Parlament, sondern wie Sie gesagt haben, ja auch im Europäischen Rat durch die Regierungsbeteiligung in den Mitgliedsländern, dass dadurch auch Parteien, Kräfte, Regierungen, die mehr der Mitte zuneigen, sozusagen infiziert werden oder verführt werden, in diese Richtung ebenfalls zu gehen und eher auf die Bremse zu treten beim Klimaschutz?
Kann man vermuten, wenn man sich die Diskussion in Deutschland rund um das Thema Migration seit Ende 2015 anschaut, dann haben wir ja eine Konsensverschiebung nach rechts beobachtet, ob das seitens der FDP, der SPD oder der CDU war. Also das ist ähnlicherweise natürlich auch auf europäischer Ebene dort zu vermuten. Wir wissen von einzelnen Entscheidungen dort im Parlament, dass die Änderungsanträge sowohl inhaltlich als auch in Zahl, sich eigentlich nicht nennenswert unterschieden haben, was rechtspopulistische Parteien eingebracht haben oder eben auch die CDU innerhalb der EVP. Und ich glaube, das ist auch eine zentrale Aussage unserer Studie, dass die Zukunft der europäischen Klima- und Energiepolitik nicht an den extremen Rändern links und vor allen Dingen rechts entschieden wird, sondern sie wird entschieden tatsächlich in der demokratischen Mitte. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, gar nicht so sehr aus einer demokratischen Sicht, sich zu viel mit den zum Teil ja wirklich absolut wirren und irren Argumentationen von Rechtspopulisten, was Klimafakten angeht, auseinandersetzt, sondern dem etwas entgegenzusetzen. Zukunftsnarrative, die verständlich sind und wo Bürgerinnen und Bürger auch wirklich Lust haben mitzumachen. Und ich glaube, daran mangelt es momentan.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Und mein Gast ist heute Alexander Karius. Er ist Geschäftsführer der Denkfabrik Adelphi. Herr Karius, wir haben bis jetzt über die Gefahren gesprochen, die einer effektiven Klimapolitik durch Rechtspopulisten unterschiedlicher Couleur, aber auch durch Parteien der Mitte drohen können. Sie sind nicht nur Forscher, Sie sind auch Politikberater. Lassen Sie uns darüber reden, wie man Klimaschutz in der Öffentlichkeit kommuniziert, wie man ihn den Bürgern und Wählern sozusagen verkauft. Was ist das Kommunikationsproblem für gute Klimapolitik, das dazu führt, dass Menschen, Wähler sich verführen lassen, ganz anders zu denken?
Damit ich etwas gut verkaufen kann, brauche ich erstmal ein gutes Produkt. Und ich glaube, das Produkt ist noch nicht gut genug. Das große Problem eigentlich in der Klimapolitik ist, es gibt diejenigen, die zum Teil sagen, wir hätten in den letzten 20 Jahren Klimapolitik betrieben, aber mit mäßigem Erfolg, weil die Emissionen weiterhin steigen, das kann man so konstatieren. Wir aber eigentlich überhaupt kein verlässliches Zukunftsnarrativ haben. Denn die Klimapolitik argumentiert ja im Wesentlichen durch Apokalypsen, durch eine Krisenkommunikation. Und das ist jetzt auch nochmal durch die ganze Bewegung von Fridays for Future in ihrer Dramatik natürlich nochmal verstärkt worden. Richtig ist, dass es eine Bewegung ist. Da ist ein neuer Drive in die Debatte gekommen. Der führt aber dazu zu ganz merkwürdigen Reaktionen, wie wir eigentlich damit umgehen. Nämlich dieses Krisennarrativ, es sei 5 vor 12 oder eben rein faktisch, wenn wir mal runterrechnen, dass die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen bedeuten, dass wir für ein 2-Grad-Ziel noch 26 Jahre Zeit haben, umzusteuern, für das 1,5-Grad-Ziel noch 9 Jahre, dann setzen wir ziemlich klare Marken auch, wie wir uns so entwickelt haben. Das Problem ist allerdings, dass wir noch gar nicht richtig durchdekliniert haben, wie sieht denn eigentlich eine dekarbonisierte Zukunft aus? Also wenn wir in einer dekarbonisierten Welt im Jahre 2050 leben wollen und stellen das jetzt alles unter das Diktum Klimawandel und Dekarbonisierung, wie sieht diese Welt aus? Welche Art von Kleidung trage ich? Wie arbeite ich? Wie sieht mein gesellschaftliches Zusammenleben aus? Und zwar nicht von mir als Akademiker, sondern querbeet durch alle Schichten und Teile der Gesellschaft. Und ich glaube, diese Antwort ist noch nicht gegeben worden. Die gibt es weder in der Verkehrspolitik, die gibt es nicht in der Agrarpolitik und die gibt es mit Ansätzen natürlich im Bereich der Energiepolitik, weil wir dort relativ weit sind, was eben den Ausstieg aus der Kohleverstromung angeht und dem Ziel, 100% erneuerbare Energien Strom zu produzieren.
Also ich habe gerade rausgehört, zu viel Alarmismus vielleicht auch in der Klimadebatte. Also wenn man den Leuten seit Jahren erzählt, ist es 5 vor 12 und die Uhr tickt nicht weiter, dass es dann auch irgendwann ein Glaubwürdigkeitsproblem gibt?
Ich glaube, die Politik hat ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem. Wo würde das denn hinführen, wenn wir diese Ziele nicht erreichen? Das würde, wenn tatsächlich wir in 9 Jahren nicht komplett umsteuern, und zwar komplett umsteuern in der Verkehrspolitik und in der Agrarpolitik, wo eigentlich fast gar nichts passiert momentan. Mit Blick auf ein signifikantes Absenken der Emissionen, dann führt das zu Ohnmacht und massive Einschränkungen von Handlungsoptionen, die wir haben. Wenn wir uns die Geschwindigkeit angucken und auch inwieweit politisches System, das sind jetzt nicht nur die Parteien und Entscheidungsträger, sondern wir als Gesellschaft tatsächlich bereit sind, uns auch zu verändern, dann wird das zu auch einer, glaube ich, Glaubwürdigkeitskrise in einigen Jahren führen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Stadt Kopenhagen hat gerade beschlossen, die ja ohnehin einen relativ hohen Anteil hat von Radinfrastruktur, weit über 600 Kilometer in den nächsten Jahren an Fahrradwegen auszubauen. Kopenhagen. Und vergleichen Sie das mit Berlin. Wir haben ein Klimaschutzgesetz mit einer Komponente, den Fahrradverkehr zu stärken. Und der Berliner Senat kann sich momentan damit rühmen, hier und da in Berlin einige hundert Meter Fahrradwege gebaut zu haben. Das ist nicht unbedingt sehr optimistisch, das Bild, was sich da zeichnet. Aber das eine ist das Produkt. Das eine ist die Frage, was wir tatsächlich wollen. Das andere ist die Frage der Kommunikation. Wir haben ja eine relativ intensive Debatte momentan über eine Besteuerung fossiler Energieträger, also über eine CO2-Steuer, die andere Staaten längst eingeführt haben. Das ist signifikant, dass die CDU-Vorsitzende Kram-Karrenbauer relativ zu Beginn der öffentlichen Debatte über eine CO2-Steuer gesagt hat, nee, die wollen wir nicht. Wir wollen aber auch keine Verkehrswende, wir wollen keine Agrarwende, wir wollen nicht die erneuerbaren Energien fördern. Also stellt sich ja die Frage, wofür seid ihr denn eigentlich? Und da setzt natürlich und muss eigentlich politische Kommunikation ansetzen, ein Zukunftsnarrativ zu entwickeln. Das Zukunftsnarrativ als Antwort auf ein Krisennarrativ in Deutschland ist meistens ein verantwortungsethisches, moralisches. Das Problem ist, dass moralische Appelle weder zu anderen Einstellungen, geschweige denn zu einer Änderung des individuellen Verhaltens führt.
Also die bisherige Debatte war nicht nur zu sehr auf Alarmismus ausgerichtet, sondern sie war auch zu Moralin gedrängt.
Naja, das ist ja ein wichtiger Treiber. Also moralisch klingt gleich so despektierlich. Sagen wir mal ein verantwortungsethisches Narrativ. Das ist schon wichtig, das brauchen wir in der Debatte. Aber ich glaube, was fehlt, ist ein klares Zukunftsnarrativ oder auch mehrere Zukunftsnarrative. Eines davon muss auf jeden Fall ein ökonomisches sein. Wir in der gesamten Debatte über die Wirkung von klimapolitischen Maßnahmen, jetzt auch bei der CO2-Steuer, reden wir permanent nur über die Kosten. Wir reden aber nicht über die Gewinne eigentlich. Die Gewinne für eine Gesellschaft ökonomischer Natur, aber natürlich auch über Gewinne individuell oder für eine gesamte Gesellschaft, was Gesundheit angeht, was Glücksgefühle angeht, was Freiräume angeht, was Räume für gesellschaftliches Zusammenleben angeht. Also es gibt mehrere Narrative. Wir brauchen bestimmt noch ein zweites Narrativ und das ist ein Digitalisierungsnarrativ. Da stehen wir gerade einmal am Beginn. Der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderung hat jüngst ein Gutachten präsentiert, eben zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, wo aufgezeigt wird, welche Chancen wir haben, über flächendeckende Breitbandtechnologien und vor allen Dingen künstliche Intelligenz tatsächlich zu nachhaltigen sowohl Konsum als auch Produktionsmustern zu kommen. Diese Narrative brauchen wir und die müssen auch so erzählt werden, dass man sich in dieser Welt überhaupt selbst vorstellen kann. Und wenn wir das nicht können, dann ist es politisch äußerst riskant, Zielmarken zu setzen, die wir erreichen wollen, über sehr abstrakte Normen wie das Klimabudget, das wir haben, beträgt pro Kopf 2300 Tonnen CO2. Wenn ich einmal einen interkontinentalen Flug mache, und das wollen viele Menschen, dann ist dieses Budget mit einem Mal aufgebraucht. Wenn ich eine Kreuzfahrt mache, ist es mit einem Mal aufgebraucht.
Naja, aber der Appell an die individuelle Verantwortung, ist der denn falsch? Denn man kann ja nicht nur sich zurücklehnen und sagen, na gut, das muss die Politik entscheiden, das müssen Technokraten entscheiden. Ich warte darauf, dass mir als Bürger die Vorgaben gegeben werden und dann wird es schon gut sein.
Natürlich ist individuelles Verhalten wichtig und richtig, aber wir werden es halt nicht gesellschaftlich nicht verändern können. Ich kann mir noch so viel vornehmen, meine Autofahrten durch Fahrradfahrten zu ersetzen, mein Auto abzuschaffen und auf geteilten Individualverkehr über Carsharing zu setzen. Aber das wissen wir, dass dieses individuelle Verhalten nun nicht zu kollektiven gesamtgesellschaftlichen Veränderungen führt. Und darum brauchen wir die Politik. Das reicht nicht. Das brauchen wir, aber das reicht eben nicht. Und ich glaube, das ist einer der Trugschlüsse. Anders Levermann vom Potsdam-Institut, ein Klimaforscher, der hat kürzlich in der FAZ einen interessanten Vergleich gemacht zwischen Klimapolitik und Arbeitsmarktpolitik und hat gefragt, sind Bürger für Vollbeschäftigung? Jeder würde sagen, klar sind wir für Vollbeschäftigung. Und was würdest du, sie individuell dafür tun? Ja, nichts. Wir können nichts dafür tun. Wir können relativ wenig individuell dafür tun. Und das ist, glaube ich, ein kritischer Punkt auch in der gesamten Klimadiskussion, dass wir natürlich sehr viele und zunehmend Menschen haben, die sich über ihr eigenes Tun, Arbeiten, Produzieren oder auch Konsumieren Gedanken machen und ihr Verhalten ändern, aber mehrheitlich das eben nicht passiert. Und ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, auch was ein Argument eben rechtspopulistischer Parteien sehr stark ist, ist ja dieses Argument, dass wenn wir effektiven Klimaschutz hier in Europa und in Deutschland betreiben, dass nur ein verschwindend geringer Anteil ist eigentlich an den globalen Emissionen und letztlich die globalen Emissionen in den USA, China, Indien und den anderen großen schnell wachsenden Schwellenländern mit hohen, schnellen Modernisierungsraten Staaten eigentlich anwachsen. Das ist ein Ohnmachtsargument. Darum brauchen wir ja eben multilaterales Handeln. Wir können das, und das ist eben der Fehlglaube durch ein eigenes individuelles Verhalten, werden wir nicht kollektiv dorthin kommen, wo wir hinwollen. Und dazu brauchen wir Politik und wir brauchen auch eine andere Form von Politik. Und diese andere Form von Politik, die ist mutiger oder muss mutiger sein. Und ich denke auch, sie muss sehr viel radikaler sein. Also die Befürchtung, dass mit einer Zunahme rechtspopulistischer Parteien in nationalen Parlamenten oder auch im Europäischen Parlament eine Radikalisierung des politischen Diskurses einsetzt, ist richtig. Und zwar insbesondere auch in der Sprache und in der Art der politischen Taktik. Aber ich glaube vielmehr, dass die Radikalisierung in der Politik, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung dadurch noch viel mehr befeuert werden muss, indem wir sehr viel ambitioniertere Vorschläge machen, wie gesellschaftliches Leben und auch wie eine Ökonomie in Zukunft funktionieren kann. Und die wird Gewinner und Verlierer haben. Da gibt es eben nicht die Lösung.
Das muss man dann auch ehrlich ansprechen, dass es nicht nur Win-Win-Geschichten geben wird, sondern dass es auch Verlierer gibt.
Man darf den Diskurs nicht gleich zu Beginn abwürgen. Ja. Also wenn man sagt, ich will keine CO2-Steuer, dann würde ich so sagen, ist es auch vielleicht intelligenter zu sagen, lasst uns mal darüber diskutieren, mit welchen Instrumenten wir, wie wir es in allen anderen Politik- und Handlungsfeldern machen, diejenigen, die ungerechtfertigterweise vielleicht davon betroffen sind, weil sie weniger fossile Energien verbrauchen, weil sie weniger Wohnraum haben oder nicht so viel fahren mit dem Auto, dass wir das kompensieren können. Darüber, über diese Lösung müssen wir doch streiten. Wenn wir das nicht mal schaffen für solche kleinen Kinkerlitzchen wie eine CO2-Steuer, die auch nur ein Instrument aus ganz vielen eigentlich sein kann, wie wollen wir es dann schaffen, eigentlich in den nächsten Jahren innerhalb von einer Generation völlig umzusteuern und eine andere Art des Lebens und des Produzierens zu erreichen?
Radikalisierung sehen wir ja nicht nur in Parlamenten, sehen wir ja auch auf der Straße. Ich denke jetzt an die Gelbwestenbewegung in Frankreich, die ja angefangen hat als ein Protest erstmal gegen höhere Steuern auf Kraftstoffe, vor allem auf Diesel, dann aber ein ziemlich militantes Sammelbecken für Unzufriedene aller Art geworden ist und die französische Regierung erheblich unter Druck setzt. Was lernen wir daraus?
Erstmal kann man beobachten, dass wir offensichtlich noch nicht so weit sind, dass eine Mehrheit einer Bevölkerung klimapolitische Maßnahmen mitträgt. Das Zweite, was wir daraus lernen, ist, es ist äußerst politisch ungeschickt eingefädelt worden. 2/3 der Bevölkerung in Frankreich leben nicht in den großen Städten, sondern sind Pendler, die sind aufs Auto angewiesen. Nicht ganz kleiner Teil davon sind einkommensschwächere Haushalte dort. Und diese Maßnahme ist, obwohl wir ganz andere Beispiele in Europa haben, eingeführt worden, ohne darüber nachzudenken, ob diejenigen, die ungerechtfertigterweise oder überproportional von der Einführung einer solchen Steuer, die ja Verhalten ändern soll und lenken soll, als Lenkungsabgabe, eigentlich betroffen sind, ob wir die kompensieren können. Das machen wir in Schweden oder in der Schweiz über Möglichkeiten der Verrechnung mit Krankenversicherungsbeiträgen oder pauschalen Rückerstattungen, wie das jetzt auch in Deutschland hier diskutiert worden ist. Diese Möglichkeiten gibt es ja. Der dritte Punkt ist natürlich eine Frage, was ist da eigentlich rein projiziert worden? Sie haben es angesprochen, das ist ja nicht nur vom rechten Lager, das ist ja von allen möglichen politischen Lagern dieser Protest instrumentalisiert worden. So wie ich es wahrnehme, würde ich sagen, meine Lesart der Gelbwesten-Proteste ist ein Entfernen von Politik eigentlich von ihren Bürgern. Und wenn diese Art des politischen Diskurses, den wir zwingend brauchen, um auf diesem transformativen Pfad gemeinsam weiterzukommen und auch über Lösungen zu streiten, dann brauchen wir andere Mechanismen dazu. Wir brauchen Parlamente, weil das ist der Ort, wo politische Auseinandersetzungen stattfinden. Wir brauchen aber möglicherweise auch eine ganz andere Form von Politik, in dem Bürgerinnen und Bürger nicht nur über zivilgesellschaftliche Organisation, sondern sehr viel direkter auch in den Austausch treten können, sich daran beteiligen können, Bedenken vortragen, vor allen Dingen aber auch Ideen vortragen, wie man Politik gestalten kann. Und ich glaube, das ist das, was momentan viele frustriert und viele auch Menschen in Frankreich frustriert hat, dass es in der Politik momentan weniger Erzählungen gibt oder Ansätze und natürlich auch Protagonisten gibt, wo es Lust macht, unbedingt dabei zu sein und mitzumachen. Es gibt nichts, was einen so richtig aus der Reserve lockt, Bewegung, wo man dabei sein muss. Das gibt es singulär und ich glaube, das ist das Interessante, dass sozusagen das Pendant zu den Gelbwesten momentan die Fridays for Future-Proteste sind. Was ja interessant ist, dass eine 15-jährige Schwedin mit einem eigenen individuellen Protest diese Bewegung ausgelöst hat und das hat einen gewissen Appeal für viele junge Menschen, dort eben mitzumachen. Und gesellschaftlicher Wandel hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten oder in der Geschichte eigentlich nicht unbedingt durch irgendwelche Politikinstrumente entwickelt, sondern dann, wenn Bewegungen entstanden sind, ob das Studentenbewegungen, Ökobewegungen oder auch Frauenbewegungen waren.
Alexander Karius von der Berliner Denkfabrik Adelphi, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.